Storyboard. Unsere Reporter und ihre Geschichten.
Oh, ist das geil!
Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
Puh, leck mich fett.
Ich kletter am Seil gesichert ein paar Meter hinab, suche einen sicheren Stand
und
schnall die Ski an. Geschafft. Dann wartet die erste Abfahrt des Tages.
Und hier wartet eine neue Folge von Storyboard, dem Podcast im Bayerischen Rundfunk, in dem wir euch erzählen, wie die Geschichte hinter unseren Geschichten ist. Also wie das, was ihr hört und seht, im Bayerischen Rundfunk entstanden ist. Und heute geht es um eine der ältesten Redaktionen im Bayerischen Rundfunk und ein Themengebiet, bei dem, wie wir gerade gehört haben, man als Reporter ziemlich oft ins Schnaufen kommt. Es geht um die Bergsteiger-Redaktion. Und die Frage, wie geht guter Bergjournalismus? Also wie bekommt man zum Beispiel überhaupt das Equipment rein in diese unwegsame Bergwelt?
Am Anfang muss sich der Tritt erst finden in dieser nachtfeuchten Atmosphäre. Dem frühen Aufbruch haftet immer eine Ungewissheit an. Aber auch das Gefühl, am Berg immer wieder von Neuem zu sich selbst zu kommen. Bis sich über den Köpfen die Ostwand aufbaut. Gefährlich, berühmt und einmalig hoch.
Aber es wird auch um ein Dilemma gehen, denn man liebt als Bergjournalist natürlich die Berge, berichtet über ihre Schönheit.
Wetter, Schnee und Panorama verwöhnen uns so sehr, dass es fast wehtut.
Ja, und gleichzeitig heizt man aber ja genau mit dieser begeisterten Berichterstattung über die besten Skitouren, Abenteuerorte oder die schönsten Hütten genau das an, was diese ruhigen und schönen Plätzchen dann vielleicht zerstört. Also den Tourismus, Leute, die ihren Müll rumliegen lassen, die dann alle zu diesem einen idyllischen Bergsee wandern, weil der eben so schöne Fotos hergibt. Und deshalb will ich wissen, wie geht guter Bergjournalismus? Zwei Leute habe ich hier in Storyboard. Das eine ist Katharina Kessler. Ihr habt sie eben schon gehört bei dieser wahnsinnig anspruchsvollen Alpendurchquerung mit Skien. Das war eine Sendung, die sie für die Radioreisen gemacht hat. Sonst ist sie viel für den Jugendsender Puls unterwegs. Hallo Katharina.
Hallo.
Und mein zweiter Gast ist Georg Bayerle aus der BR Bergsteiger-Redaktion. Im Rucksackradio hört man ihn zum Beispiel oder sieht seine Filme bei Bergauf, Bergab im bayerischen Fernsehen. Ebenfalls hallo.
Servus.
Ja, es war gar nicht so leicht, euch zwei gemeinsam ans Mikro zu bekommen, weil natürlich gerade mega Schnee, mega Winter, Skifahren, Dreharbeiten eher draußen unterwegs als irgendwo im BR am Arbeitsplatz. Ganz ungefährlich ist euer Job nicht. Wir reden auch gleich noch drüber. Gerade jetzt ja auch die Lawinensituation immer noch jetzt gerade entspannter, aber war jetzt lange Zeit wirklich, wirklich schwierig. Was war denn, fangen wir mal bei dir an, Katharina, so die anstrengendste Bergreportage, die du mal gemacht hast? War das diese Alpenüberquerung?
Ja, ich glaube tatsächlich schon, weil die Alpenüberquerung an sich nicht so unanspruchsvoll für mich war, weil wir da tatsächlich jeden Tag sehr viel Höhenmeter zurücklegen mussten und dann parallel im Kopf immer noch die Geschichte zu haben und zu überlegen, was brauche ich jetzt noch, und wenn man sich gerade selber so arg anstrengend dran zu denken, dass man ja auch noch nebenher ein Stück fürs Radio drüber machen will. Das war schon challenging, sag ich mal.
Ja, man hat es ja auch gehört. Also man hört dich da ja auch wirklich krass schnaufen und auch wirklich, man merkt, du hast da kaum Luft. Und dann gleich noch, wo hast denn du das Mikro dann da gehabt? Irgendwie, du hast ja auch noch die Skistöcken. Wie funktioniert das denn praktisch?
Also ich habe es mir teilweise einfach hier vorne so in den Rucksack, die Rucksäcke haben ja immer da auf der Brust so eine Schnalle, und da habe ich es mir tatsächlich reingesteckt und habe aber auch nicht so genau gewusst, ob das so gut funktioniert dann technisch oder ob es nur raschelt. Es ist aber ganz, hat ganz gut funktioniert, und dann tatsächlich habe ich halt eine Helmkamera dabei gehabt, mit der ich sehr viel gefilmt habe und die mir dann gerade so in den Momenten, wo ich jetzt nicht auf die Idee gekommen bin, das Aufnahmegerät anzuschalten, dann so ein bisschen ja, den Beitrag gerettet hat, weil die ständig mitgelaufen ist.
Warst du nachher dann auch manchmal überrascht, was du alles gesagt hast? Also sagt man da auch Sachen so unterbewusst?
Ja klar, also wenn man irgendwie vor Freude oder auch vor Zorn schimpft, dann sagt man Dinge, die man sonst natürlich nicht in ein Radiomanuskript reinschreiben würde. Ich muss dann schon immer selber mich selber lachen.
Georg, du hast einen Film gedreht, bei dem tatsächlich ist mir schon als Zuschauer der Schweiß ausgebrochen. Also du hast zwei ältere Kletterer begleitet, 75 Jahre war der eine, durch die Watzmann-Ostwand. 11 Stunden seid ihr da geklettert, mit Kamera, diesen beiden Männern und wirklich allem Equipment. Das ist wahnsinnig steil, das sind senkrechte Felswände. Wir hören mal kurz rein in eine deiner Beschreibungen von dieser Tour.
1800 Höhenmeter liegen jetzt noch vor ihnen. Durch eine enorme Struktur aus Rampen, Rinnen, Felsbalkonen und Wänden. Auch erfahrene Bergsteiger verirren sich hier, wenn sie zum ersten Mal einsteigen.
Also das ist so ein ganz kleiner Eindruck. Ihr habt da Kameras mit draufgeschleppt auf diese Tour, 11 Stunden lang. Wie war das denn technisch? Also Katharina konnte das hier vorne noch mit reinstecken, ihr Mikrofon. Aber so eine Kamera, die wiegt ja Kilo.
Ja, die wiegt mehrere Kilos, wobei wir eine vergleichsweise relativ kleine Kamera genommen haben. Also die große, die wir für die etwas komfortableren Touren einsetzen, die wiegt ungefähr 14 Kilo. Die kleine, die wiegt dann unter 10. Aber natürlich, Stativ muss mit, Equipment, die ganze Kletterausrüstung. Also das Team trägt da sehr viel. Es sind 3 Mann, das Kamerateam. Einer ist wirklich tatsächlich eigentlich nur Träger und Sicherer und so weiter. Und wir haben noch einen Freund mitgenommen. Also wir waren dann zu 5 hinter der Kamera, sogar bei dieser Tour. Es sind ja 11 Stunden, um die Watzmann-Ostwand zu durchsteigen. Also das sind ungefähr 2000 Höhenmeter, wo man die meiste Zeit im absoluten Absturzgelände unterwegs ist. Und dann muss man ja von diesem Südgipfel des Watzmann, auf den man kommt, natürlich auch noch irgendwie wieder halbwegs runterkommen. Wir sind dann über den Watzmann-Grat, der an sich schon eine Bergtour ist, zum Watzmannhaus noch abgestiegen. Also das war so ein 16-Stunden-Tag. Geht nur durch eine perfekte Teamleistung. Unser Kamerateam, das da dabei war, das sind selber zum Teil Bergführer, also absolute Profis natürlich. Geht nur durch eine sehr gute Planung, dass wir uns schon vorher klar sind, an welchen Stellen drehen wir denn überhaupt. Ja, wenn ich da überall anhalte, wo es gerade schön ist und Bilder mache, dann komme ich nie durch diese Felswand durch. Also wir mussten ja mehr oder weniger fast in der normalen Gehzeit durchgehen. Also das war ein absoluter Höhepunkt, das kameratechnisch so zu machen.
Wie funktioniert das denn dann praktisch? Also müsst ihr dann einhändig irgendwie klettern? Man muss ja auch noch die Kamera in der Hand halten und sich irgendwie sichern. Also wie funktioniert das?
Einbeinig und einhändig, ja. Nein, also da wird natürlich schon aufgepasst. Aber es ist in der Tat so, also gerade das Team, das da dabei war, das war Sepp Wörmer und Kollegen, unser, ja, wie soll man sagen, Paradeteam jetzt in der Bergfilmerei des Bayerischen Fernsehens, kann man sagen. Und wobei natürlich die anderen jetzt nicht geschmälert werden sollen. Wir haben noch 1-2 andere, die also ähnlich leistungsfähig sind. Aber die waren jetzt am längsten eigentlich auch für uns tätig. Und die sind einfach exzellente Bergsteiger. Das heißt, die stehen 100%ig sicher. Weil man jetzt für den Normalverbraucher sozusagen schon eine gewisse Toleranz haben muss, was die Sicherung betrifft und so. Was gleichzeitig ein Riesenproblem ist, weil klar, Filmdramaturgie, wie lösen wir jetzt diese Szene auf, welche Bilder machen wir, wo machen wir dieses Interview, und gleichzeitig muss ja natürlich schon jeder dran denken, dass er jetzt nicht aus Versehen schnell zur Seite tritt, weil er denkt, wie schaut's denn aus dieser Ecke aus, weil da ist nichts mehr, dann fliegt er runter, ja. Also das beides über 16 Stunden Hochkonzentration, weil das ist bei dieser Tour halt wirklich der Fall. Da habe ich eigentlich nie einen Punkt, wo der Geist mal ausruhen kann. Das ist eine enorme Leistung gewesen, ja. Also vor allem von dem Kamerateam, das permanent sich um diese Filmaufnahmen kümmern muss.
Wie habt ihr euch da darauf vorbereitet? Also reicht es, sich da über eine Karte zu hocken und zu sagen, ja, hier könnte man vielleicht eine Pause machen, die Kamera positionieren? Oder ist es so, dass man diese Tour vorher wirklich schon mal durchsteigt und schaut, wo positioniere ich dann die Kamera?
Die meisten von uns kannten die Tour. Also das ist schon mal eine Voraussetzung, weil wir einfach als Bergsteiger, Watzmann-Ostwand, ja, also da muss man mal durchgestiegen sein, wenn man Bergsteiger sein will in Bayern. Und wir hatten natürlich unsere Protagonisten, also wir hatten Thomas Huber Senior, den Vater von einem der Huberburm, dabei. Und für den ist die Watzmann-Ostwand das Wohnzimmer, kann man sagen. Und mit dem haben wir das vorher dann nochmal ganz genau durchgeplant.
Es ist tatsächlich ja nicht ganz so ungefährlich, dieser Job, den ihr macht. Bei der Tour am Watzmann bei dir, Georg, war ein Kameramann dabei, der vor 10 Jahren jetzt beim Filmen für den BR in eine Lawine gekommen ist. Das war ein ganzes Team vom BR, von Bergauf, Bergab war das damals. Die Lawine kam runter bei einem Dreh im Engadin. Der Kameramann, der Assistent und noch eine dritte Person, die wurden verschüttet, konnten aber zum Glück gerettet werden. Und im Nachhinein war das Filmteam dann schon recht kritisch. Wir hören mal rein, was sie gesagt haben.
Ich habe natürlich, wenn ich da unterwegs bin, immer im Hinterkopf, was für ein Film dabei rauskommen soll.
Also
immer sagen, von mir aus, ich war da mehr mit dem Arbeiten beschäftigt. Also ich war mit dem Film beschäftigt.
Weil es natürlich ein bisschen abseits unterwegs sind, ist ja klar, um Kameraeinstellungen zu sammeln. Und denkt vielleicht da nicht ganz so dran, vergisst vielleicht da mal manchmal.
Also da hört man das schon. Also man hat ja den Film irgendwie im Kopf oder die Aufnahme. Man wurde da ja auch hingeschickt. Da ist ja schon auch so ein Druck. Man will ja auch nicht jetzt irgendwie mit leeren Händen wiederkommen. Man muss den Film, man muss die Radioreportage ja irgendwie machen. Ist es euch schon mal so gegangen, dass ihr im Nachhinein gesagt habt, vielleicht, oh ja, mit der Kamera oder mit dem Mikro in der Hand mache ich Dinge, die ich sonst nicht gemacht hätte,
Katharina? Also ich persönlich würde sagen, nein. Also ganz klar würde ich nein sagen. Ich glaube, dass ich mir sowohl privat, was häufiger vorkommt, weil ich sehr viel privat unterwegs bin, über das Sicherheitsthema, Lawine und so weiter, viel Gedanken mache und wirklich nur Dinge mache, hinter denen ich stehen kann. Du weißt es nie, ob es richtig oder falsch war dann, weil nur weil nichts passiert, heißt es ja nicht, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber dann mache ich die Reportage nicht. Ich mache auch oft tatsächlich Dinge, die ich vorher noch nicht verkauft habe an einer Redaktion. Also ich nehme halt das Aufnahmegerät mit und schaue mal, wie es ist und was passiert und ob es auch geht, ob ich es auch quasi den Job neben meiner eigentlichen Unternehmung sportlich schaffe. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also das ist es mir nicht wert. Aber klar.
Also das ist im Bayerischen Rundfunk jetzt kein Problem, wenn ich aus begründeter Sicherheitsentscheidung sage, die Tour hat jetzt nicht so geklappt, wie wir es eigentlich machen wollten oder geplant haben. Dann berichte ich entweder über eine Tour, die vielleicht nicht auf dem Gipfel geendet ist. Also auch da habe ich schon Filme gemacht und Radioreportagen, die oft sogar die spannenderen Geschichten werden, weil sie nicht im blauen Himmel mit einer Hochglanzaussicht enden, sondern einen total spannenden Verlauf schildern, wie es dann auch zu einer Umkehrentscheidung kommt. Umkehren ist die Grundtugend des Bergsteigers schlechthin. Also man wäre ein ganz schlechter Bergsteiger, wenn man nicht das Umkehren immer im Kopf ein bisschen mit drin hat. Dass es eben so ein bisschen nicht im Vordergrund stehen kann, weil man primär jetzt an irgendwie den Film gedacht hat. Das ist gerade im Winter tatsächlich eine sehr brisante Geschichte, weil nichts ist so schwer einzuschätzen wie die Lawinengefahr. Und eine letztliche Sicherheit gibt es da gar nie. Und typisch diese Entscheidungsdilemmata, die jeder Bergsteiger, der da draußen im Winter unterwegs ist, kennt. Also ja, ich fühle mich jetzt nicht so ganz gut, aber eigentlich, wenn man den Schnee jetzt testet, hat sich's doch ganz gut gesetzt. Es ist keine Spannung in der Schneedecke, die also zu einem Abriss, zu einem Schneebrett führen könnte. Oder ist sie doch drin? Also selbst die hochkomplexe Lawinenforschung an Instituten wie Davos und so weiter geben ja zu, dass man nicht in der Lage ist, weder von der genauen Schneephysik her noch von der Beschaffenheit der einzelnen Hänge, das variiert ja manchmal auf 10, 15, 20 Metern, eine sichere Einschätzung zu geben. Und das ist der Hintergrund, vor dem das damalige Unglück, das Gott sei Dank gut ausgegangen ist, stattgefunden hat.
Aber hat sich da was verändert in der Bergsteigerredaktion zum Beispiel nach diesem Unglück?
Eigentlich nicht, weil wir immer schon sehr vorsichtig unterwegs gewesen sind. Und man muss es so sagen, solche Dinge also hundertprozentig nicht ausgeschlossen werden können. Natürlich ist, wenn das jetzt unmittelbar das Team betrifft, dann die Sensibilität gleich nochmal auf einen ganz anderen Level gehoben. Aber an unseren grundsätzlichen Entscheidungsstrategien und Taktiken und so weiter mussten wir eigentlich nichts ändern, weil wir immer schon mit dem notwendigen Sicherheitsdenken an die Sache rangehen.
Bevor ihr jetzt auch vom BR da irgendwie auf den Berg geschickt werdet, ja auch, gibt es da irgendeine Ausbildung oder habt ihr was ist denn euer Hintergrund? Seid ihr auch irgendwie immer mit Bergführern unterwegs? Seid ihr selber Bergführer? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das ist was, was bei mir bei der Arbeit auch total wichtig ist?
Also ich bin so ein klassischer bayerischer Bergsteiger, kann man sagen. Also ich bin halt als Kind mit meinem Vater und meinem Opa mitgenommen worden. Meine Großeltern hatten ein Haus im Tiroler Lechtal und mit 16, 17, 18 habe ich angefangen, sämtliche Gipfel der Lechtaler und Allgäuer Alpen zu besteigen und bin dann mit den alten Hasen vom Alpenverein mitgegangen und habe da das Handwerkszeug gelernt in allen Etagen und man geht dann halt zum Klettern, man macht Hochtouren und so weiter. Also das ist alles aus der Praxis gekommen und das hat mich dann sozusagen auch im Bayerischen Rundfunk dazu qualifiziert, in dem Bereich unterwegs zu sein.
Wie ist das bei dir, Katharina?
Im Endeffekt genauso. Also die Dinge, die ich kann, es kam von dem Hobby. Erst war das Hobby da und dann hat man sich damit eben auch beruflich auseinandergesetzt. Aber soweit ich weiß, gibt es ja schon für Kamerateams Lawinen-Schulungen oder die organisieren sich das immer so einmal im Jahr.
Absolut richtig, ja. Und die Schulung machen die Bergführer unseres freien Bergauf-Bergab-Kamerateams. Okay. Also das sind
die
auch,
Schulen dann auch gleich
die Trainer für die festangestellten Kamerateams des Bayerischen Rundfunks. Also auch daran sieht man, dass diese Sicherheitsarchitektur insgesamt als sehr gut betrachtet wird.
Katharina, bei dir ist es ja so, du arbeitest auch viel für PULS und da ist es tatsächlich ja so, dass viele der Beiträge, die da laufen, ganz stark auch diesen Sicherheitsaspekt drin haben. Also wie legt man ein Lawinensuchgerät richtig an? Wie kann ich richtig freeriden? Wie schätze ich die Lawinenlage ein? Also das sind ganz viele wirklich so Erklärstücke auch für die Hörer. Wie viel Verantwortung hast du denn als auch Journalist, dass da vielleicht auch irgendwie die richtige Message rüberkommt? Also ich habe schon das Gefühl, das ist dir wirklich ein Anliegen bei diesen ganzen Beiträgen, die du da machst.
Also ehrlich gesagt, habe ich mir darüber jetzt erst kürzlich Gedanken gemacht, weniger wegen Journalismus, eher wegen meinem Instagram-Account, weil mich tatsächlich Leute angeschrieben haben, jetzt das letzte Wochenende zum Beispiel, ob ich mir denn sicher wäre, jetzt abseits der Piste fahren zu können. Es wäre ja so gefährlich und ich hätte ja eine Vorbildfunktion. Und da habe ich mir gedacht, oh, okay, ja, sicher, und ich bin bestimmt eben, wie du sagst, wir haben super viele Beiträge gemacht, die sich um Safety, um Sicherheit kümmern, die immer sagen, macht einen Lawinenkurs, macht nicht nur einen, macht nächstes Jahr nochmal einen und übt's regelmäßig und nimmt immer Equipment mit und auch wenn ihr nur 2 Meter neben der Piste fahrt. Aber genau deswegen glaube ich eben schon, auch was der Georg ja auch gesagt hat, es gibt nie 100%ige Sicherheit, aber mit einer gewissen Ausbildung kann man schon entscheiden, was man macht und ist für sich selber verantwortlich. Deswegen, ich hatte dann relativen Struggle mit mir selber, um mir klar zu werden, ja gut, was mache ich jetzt? Fahre ich nicht mehr abseits? Poste ich es nicht jetzt in dem Zeitraum? Andererseits denke ich mir auch so ein bisschen, okay, aber wenn jetzt wirklich jemand abseits fährt, der überhaupt nichts weiß, der nichts hat, nur weil er ein Bild bei mir gesehen hat, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ich sehe auch kein Bild von Eva Wagner, Freeride-Weltmeisterin, die in 10-Meter-Cliff springt und denkt mir so, ja gut, mache ich das halt auch. Also so einen gewissen gesunden Menschenverstand musst du schon immer noch, finde ich, voraussetzen können bei deinem Publikum. Aber ja, ich glaube schon, dass es vor allem arg von außen gesehen wird, was du tust und beobachtet wird und auch bewertet wird tatsächlich. Also dass wirklich Leute sich hinsetzen und darüber urteilen, ist es jetzt richtig, was ihr jetzt macht oder nicht, ohne dabei zu sein, ohne zu wissen, wie schaut es wirklich aus. Deswegen muss man sich schon gut überlegen, was kommuniziert man da. Und das geht natürlich in einem journalistischen Stück, das im Radio läuft, das, auch wenn es nur 3:30 lang ist, sehr viel besser als auf einem Instagram-Post zum Beispiel.
Das ist tatsächlich ja auch eine Frage, was dieser Instagram, bleiben wir mal einfach bei dieser einen Plattform, auch mit dem Bergjournalismus macht, weil die Bilder, die man da sieht, auch von dir, die sind immer super. Die sind so, dass ich mir denke, oh, warum sitze ich hier noch? Ich will jetzt eigentlich sofort raus. Ich möchte genau da auch hin. Es wirkt alles immer so perfekt. Es ist auch immer schönes Wetter und es wirkt teilweise auch schon so ein bisschen harmlos. Also ist das teilweise vielleicht auch, ja, wie soll man sagen, zu verharmlosend? Also zu schön?
Ich glaube, es kommt sehr auf den jeweiligen Feed an und die jeweilige Person, die dahinter steht. Natürlich ist Instagram per se eher eine Plattform der schönen Fotos der heilen Welt. Es gibt wenige Menschen, die da Probleme thematisieren, auch Verletzungen. Sportler, die verletzt sind, posten trotzdem ständig irgendwelche alten Sportfotos weiter. Ja, also ich glaube nicht, dass die Leute daheim sitzen und sich denken, oder vielleicht schon, es ist ja alles easy und es ist alles super schön, sondern dass die meisten, die mit dem Thema auch mehr anfangen können, durchaus wissen, wie es wirklich ausschaut. Und ich versuche so mein Instagram-Feed schon realistisch zu halten und auch negative Gedanken, whatever, da zu thematisieren, und habe dann eben auch einen Post gemacht, auch wenn mich die Hysterie so ein bisschen aufgeregt hat, die zum Thema Lawine da unterwegs war in letzter Zeit, dass man doch bitte immer seine Ausrüstung dabei haben sollte und sich ausbilden sollte. Und das gilt halt jetzt, wenn gerade ein Vierer ist, genauso wie wenn nur ein Dreier ist, wo ja statistisch gesehen überhaupt die meisten Lawinenunfälle passieren. Also ja, klar, schöne heile Welt ist Instagram schon irgendwo, aber ich glaube, es weiß auch jeder, wie er es zu bewerten hat, hoffe ich.
Ja, weiß leider nicht jeder. Das ist ja genau das Riesenproblem. Also das ist natürlich ein Riesenthema, das man damit aufmachen würde. Aber tatsächlich, Erster Punkt heute, erster Tiefschneetag nach Neuschneefall und das Medium fließt über von diesen ganzen Hochglanzbildern. Und es interessiert leider ganz viele überhaupt nicht. Die persönliche Gefährdung interessiert noch ein bisschen mehr, aber überhaupt nicht, wo fährt man denn da? Ist es möglicherweise ein total wichtiger, geschützter Naturraum, wo Wildtiere im Winter unterwegs sind oder so? Also ich mache mir ab und zu so die Aufgabe, draußen dann auch einfach die Leute, die unterwegs sind, ein bisschen zu befragen. Diese ganzen Themen, Skibergsteigen, umweltfreundlich, ist eine Rieseninitiative des Deutschen Alpenvereins, wo es genau darum geht, in den Bayerischen Bergen zu sagen, wo kann ich denn mit gutem Gewissen unterwegs sein, was jetzt den Naturraum betrifft und wo sollte ich nicht unterwegs sein. Also 3/4 nach meinen Befragungen haben sich noch nicht riesen Gedanken darüber gemacht, wo sie da unterwegs sind und so. Und diese Hypes im Social Media, die natürlich auch noch ungeheuer kommerzialisiert sind. Also die Ausrüster springen da auf, die Tourismusdestinationen springen da auf. Und es geht im Prinzip nur darum, also Faszination, Begeisterung, Masse zu kreieren. Also das ist ein ganz großer Kritikpunkt. Und es müssen dringend sowohl die Tourismusdestinationen als auch die Ausrüster, als auch alle die, die posten und so weiter, lernen, da viel differenzierter damit umzugehen. Wir haben einen Massenansturm auf die Berge. Das wird das zentrale Thema der nächsten Jahre werden. Wie man es schafft, diese ganzen Leute, die eben nicht mehr aus dieser Geschichte herauskommen, die ich vorhin von mir erzählt habe, dass man da so reingewachsen ist, dass man mit den alten Erfahrenen unterwegs ist und so, da gehört der ganze Kontext dazu, sondern es sind jetzt ganz viele Leute, die erfasst werden von dieser neuen, natürlich berechtigten Begeisterung. Aber da fehlt noch ein ganz wichtiger Lernschritt, der vollzogen werden muss.
Aber machen klassische Medien nicht auch Hypes? Also die normale Berichterstattung in Anführungszeichen im Radio, im TV, bergauf, bergab?
Ja, natürlich werde ich nicht über irgendwelche Dinge berichten, um dann zu erklären, übrigens ist es da der letzte Dreck. Ja. Also natürlich wähle ich mir attraktive und schöne Ziele und darum geht es ja auch letzten Endes. Also das wäre ja jetzt auch wieder völlig falsch, das jetzt total auf die andere Seite zu stellen. Aber was wir schon machen, ist nach einer Ausgewogenheit zu suchen in den Sendungen im Rucksackradio bei Bergauf, Bergab, um eben diesen Gesamtkontext darzustellen. Also am 10. Februar in Bergauf, Bergab machen wir eine Sendung eben zu Skibergsteigen umweltfreundlich. Wie bewegt man sich da im Winter gut? Was gibt es für Möglichkeiten und so weiter? Also darum geht es meines Erachtens.
Wie schwierig diese Waagschale ist bei der Berichterstattung, das haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. Das sieht man vor allem an dem Thema Umweltschutz, ja. Also ich habe es vorher schon so ein bisschen gesagt, man liebt die Berge, ihr macht gute Reportagen, aber es ist auch klar, ob das jetzt auf Social Media ist oder im Radio oder im Fernsehen, es zeigt die Schönheit der Berge, zieht noch mehr Leute an. Und Katharina, ich habe von dir da einen sehr schönen, sehr selbstkritischen Beitrag auch gefunden auf Puls. Da hören wir noch mal kurz rein.
Ich bin eine Umweltsau. Am Wochenende. Unter der Woche kommt meine andere Persönlichkeit raus, die Umweltfanatikerin. Ökoschizophrenie sozusagen. Wie das geht? Ganz einfach. Es ist Winter, es ist Freitag und es ist 17 Uhr. Katharina 1 fliegt mit 200 über die A8 oder A9 Richtung Berg. Und zwar jeden Freitag von Oktober bis Mai. Zielorte Stubai, Sölden, St. Anton. Nein, ich fahre nicht nur ins süße, putzige Schnuckel-Ökoskigebiet, sondern auch dahin, wo selbst bei 10 Grad Außentemperatur beheizte Sessellifte dafür sorgen, dass den in Bogner Klamotten gepackten Bonzenhintern nicht kalt wird, während sie übers Kunstschneeparadies nach oben schaukeln.
Ja, und der zweite Teil von dir ist dann die Bio-Katharina, die unter der Woche natürlich alles tut, damit die Umwelt gerettet wird. Also ich sitze jetzt hier quasi mit zwei Katharinas am Mikrofon.
Ja, genau. Ja, eigentlich mit drei, weil so ein bisschen gebessert habe ich mich ja dann schon auch, habe ich gerade festgestellt. Das ist ja schon ein bisschen älter, der Beitrag. Also den Gletscher im Herbst, den gebe ich mir nicht mehr. Ich finde es halt... Also ich habe für mich noch keinen, das klingt ja aus dem Beitrag auch raus, dass ich für mich noch nicht so richtig die Lösung gefunden habe, weil ich schon weiß, dass viele Dinge, die ich mache, jetzt nicht mit Sicherheit kein Ökosternchen bekommen. und immer versuche, das irgendwie so zu machen, dass ich auf möglichst wenig verzichten muss, ehrlicherweise, und andererseits trotzdem mich noch okay verhalte. Und was ich mir abgewöhnt habe, ist eben dieses, okay, cool, es ist Winter, es ist Schnee gefallen, es hat noch nicht überall Schnee, aber gut, fahren wir halt auf den Gletscher. Das versuche ich mir tatsächlich zu verkneifen, weil es natürlich, weil man ist dann ja auch immer heimgefahren, hat sich gedacht, gut, ja, also ein bisschen auf dem Eis rumrutschen, ja, war schon ganz nett, aber braucht man jetzt eigentlich nicht, gehen wir halt noch ein bisschen Mountainbiken oder wandern oder was auch immer. Man kann ja auch was anderes machen. Also ich habe mich ein bisschen gebessert. Aber es wäre auch gelogen, wenn ich eben sage, dass ich grundsätzlich in kein Skigebiet, eigentlich kann man ja in gar kein Skigebiet mehr fahren und mit einem Lift nach oben fahren, streng genommen. Das mache ich halt trotzdem. Punkt. Und das ist nicht so cool eigentlich.
Georg, wie ist es bei dir? Zwei Herzen auch in einer Brust?
Na, eigentlich ist das Herz schon relativ klar. Aber um Widersprüche kommt man natürlich nicht drum herum. Was aber die Berichterstattung betrifft, da gibt es schon so ein paar klare Kriterien. Also eins ist zum Beispiel, dass wir einfach so authentisch und echt wie möglich berichten. Also ich habe in 20 Jahren noch nie zum Beispiel einen Hubschrauber eingesetzt oder sowas. Also wir sind immer alles selber gegangen, selber getragen, die Sachen gemacht. Also das sind schon auch Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind, dass wir nicht mit irgendwelchem Riesenaufwand technisch irgendwelche tollen Bilder machen und dann so tun, als hätten wir das gemacht. Also da stehe ich für jede Sendeminute sozusagen persönlich ein. Das ist Authentizität pur. Und das hat ja auch so einen ökologischen und auch so einen allgemeinen Werteinhalt letzten Endes, weil dann bewegt man sich auch mit einem hohen Bewusstsein. Und klar, nochmal zur anderen Sache zurück, auch ein bisschen Schrecksee im Allgäu ist das Symbol für ein durch Instagram und ähnliches Gehype versautes Naturobjekt geworden.
Und muss man vielleicht noch ganz kurz erklären, genau. Das ist ein sehr, sehr schön und idyllisch gelegener See im Allgäu, der sehr fotogen ist, sehr auf Instagram gepostet wird und der jetzt einfach wahnsinnig überlaufen ist. Die Leute campen dort und waschen sich ihre Haare dort, picknicken, lassen alles liegen. Das ist die Geschichte dahinter, gell?
Genau, und ich meine, diese Fälle sollte sich eigentlich jeder letzten Endes so ein bisschen vor Augen führen. Und ich meine, wir werden jetzt, und darum geht es ja auch gar nicht, dass jetzt jeder plötzlich als der absolute Umweltengel durch die Landschaft läuft. Ne? Das wird auch nicht gelingen in unserer Welt. Aber was gelingt ist, dass jeder und eben natürlich insbesondere auch wir, die wir in diesem Bereich professionell arbeiten, versuchen uns Gedanken darüber zu machen, in welchem Kontext bewegen wir uns da und wo kann ich denn Dinge etwas besser machen. Ist der Aufwand gerechtfertigt für das, was dann am Ende rauskommt? Und das ist ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist. Also Fernsehen, Radio hat viel auch mit Dinge erfahren, hören, sehen zu tun, die man normalerweise vielleicht nicht so hört, sieht, erfährt. Das ist so eine Schule der Wahrnehmung auch. Und ich denke durch dieses, oder das wäre meine Hoffnung oder mein Wunsch, dass es gelingt, eine größere Sensibilität und ein besseres Gespür bei ganz vielen so ein bisschen mitzuerwecken, dass sie selber merken, in welchem wahnsinnig speziellen, wertvollen Gelände und Raum sie da unterwegs sind. Und wenn das gelingt, dann bewegen sich die Leute auch alle anders, dann bewege ich mich anders. Ja? Und dann ist ganz viel gewonnen, auch wenn man dann halt einmal für einen Tagesausflug irgendwie 300 Kilometer im Auto sitzt, ja? Was ökologisch nicht gut ist, aber was man halt ab und zu auch macht.
Ja, weil man will ja auch nicht so der Spielverderber sein, gerade als, man will ja nicht der Journalist sein, der immer sagt, nein, 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 das darf man nicht und das ist eigentlich nicht gut. Das ist ja, wobei, weil es sind ja auch die Hörer, die gerne Skifahren. Also man muss da vielleicht diesen Spagat auch irgendwie hinkriegen, oder?
Ja, es ist aber schon besser, muss man sagen, wenn man sich Zeit lässt in den Bergen. Berge selber sind eine Jahrmillionenangelegenheit und man nähert sich ihnen auch besser mit Zeit. Und wenn ich mit der Bahn zum Beispiel hinfahre oder wenn ich länger an einem Platz bleibe und mir das genauer anschaue, dann habe ich einen ungeheuren Profit davon. Also genau das Gegenteil zu schnell und schnell mal was posten und tolles Bild und morgen muss ich da auch hin. Das ist eigentlich so ein bisschen auch so eine Grundphilosophie.
Aber ohne die schönen Bilder wird es auch nicht gehen, oder? Also bergauf, bergab oder das Rucksackradio, ihr habt auch einen Social Media Beauftragten, ihr postet auch Bilder, schöne Bilder auch.
Natürlich, natürlich. Wir wollen ja begeistern für die Sache. Und wir wollen natürlich auch, dass man uns zuschaut und zuhört. Und das tut man natürlich vor allem auch, wenn man schöne Sachen sieht.
Ich glaube auch, dass man das nicht so arg verteufeln sollte, ehrlich gesagt. Zum einen nicht Social Media und zum anderen nicht die junge Generation. Weil gerade die, Und das findet man auch auf Instagram in verschiedenen Feeds, in YouTube-Channels und so weiter, legt wirklich massiv Wert auf Nachhaltigkeit. Und das darf man sich dann auch schon wieder auch aufs Brot schmieren lassen, zu Recht, ehrlich gesagt, wenn man zum Beispiel wie Puls ja immer sehr viel über nachhaltige Themen berichtet und dann plötzlich mal eine Puls-Reportage macht zum Thema, wie kann ich besonders günstig verreisen? Dann sagen die User, sagt mal, geht's eigentlich noch? Spinnt ihr? Ihr könnt nicht auf der einen Seite Nachhaltigkeit predigen und auf der anderen dann so einen Film machen. Und das freut mich immer sehr zu sehen, wie wirklich auch nochmal eine Generation unter mir jetzt schon eben nicht Gedanken verloren, sondern durchaus bewusst Leute, junge Leute, nicht nur in die Berge gehen, sondern ihr ganzes Leben leben und eben auch in die Berge gehen. Also ich finde, klar, es gibt immer die einen und die anderen, es gibt immer solche und solche, aber jetzt zu sagen, Social Media ist nur schnell und nur negativ und predigt eine heile Welt, ganz so ist es ja, finde ich auch nicht. Es gibt total viele Feeds, die sich mit Nachhaltigkeit und eben auch nachhaltigem Tourismus, nachhaltigem Berggehen, Mountainbiken und so weiter beschäftigen.
Abschlussfrage an euch beide. Ist Bergjournalismus auch immer so ein Spiegel seiner Zeit, auch mit den Veränderungen? Man redet jetzt mehr über Lawinen. Ich weiß nicht, ob man das vor 50 Jahren auch so gemacht hat. Schon so, wie geht man in die Berge? Welche Sicherungsklamotten braucht man? Welchen Lawinenpieps? Früher ist man ja nicht mal mit dem Pieps in die Berge gegangen bei Lawinen. Das war ja auch, ist ja auch noch gar nicht so lange her. Machen die Älteren teilweise immer noch nicht. Ja. Das stimmt. Aber wahrscheinlich würde Puls sowas nicht mehr propagieren. Die sagen am Anfang, man hört bei jedem Beitrag erstmal den Pieps von dem Lawinensuchgerät und dann geht die Reportage los. Also das würde nicht passieren.
Also vielleicht ist es ein bisschen nicht ganz die passende Antwort, aber ich glaube schon, dass wie mit diesen Themen umgegangen wird, ein Spiegel der Zeit ist oder eher des Zeitgeists oder auch dieser Sehnsucht, die, glaube ich, gerade viele junge Menschen haben, weshalb es ja auch so ein Trend ist, Outdoor an und für sich. Wir übernachten auf dem Balkon und so Sachen. Das ist ja alles das Megading, dass man sich eben in unserer schnelllebigen Welt, bla bla, online ständig erreichbar, weiß der Geier, wieder zurücksehnt nach was, ja, Verlässlichem auch. Und ein Berg ist halt was, was da steht und auch nicht so schnell weggeht. Und wenn ich oben bin, bin ich oben und habe mein Ziel erreicht. Und es ist furchtbar unkompliziert eigentlich, das Leben. Und die Art, finde ich, also dieses Gefühl findet sich so, schon sehr viel wieder. Und auch tatsächlich ist mein Eindruck, dass es eben weggeht von diesem krass Sportlichen. Also es muss immer extrem sein und immer noch extremer, sondern eben eher so dieses, hey, du kannst es auch. Und geh raus und wenn du nur irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer an der Isar entlang Richtung Süden gehst, ist auch schön. Also dieses den Menschen in ihrem persönlichen, auch sportlichen Vermögen zu zeigen, was möglich ist draußen und wie schön es da ist und was man da erleben kann. Und dass es nicht immer krass sein muss und weit weg und Japan und Kanada und keine Ahnung, sondern tatsächlich daheim vor der Haustür am Wendelstein wegen mir. Das, finde ich, merkt man so ein bisschen. Es wird eher kleiner wieder für dich.
Genau, solche Trends oder der Gesundheitstrend, der da sich einfach fortsetzt im Gebirge. Also natürlich ist das alles ein Spiegel unserer Zeit. Also diese Suche nach was Romantischem, nach was Unverfälschtem, Echtem als Gegenpol zu dieser immer mehr durchorganisierten, durchgeplanten Wirklichkeit, in der wir ansonsten leben. Also diese Insel geradezu, die sich da auftut, ja, in vielfältigen Spielarten, das ist ganz, ganz wichtig geworden. Und für mich entscheidet sich letzten Endes auch in den nächsten Jahren da ganz vieles. Also die Frage, inwieweit überträgt diese Konsumgesellschaft, in der immer alles verfügbar ist, Erdbeeren im Winter und so weiter, inwieweit überträgt die alle diese Maßnahmen und Ansprüche auf diesen Naturraum, der ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat. Also Stichwort Dusche auf der Berghütte, das ist für mich immer das Schönste von allen Konflikten. Ich meine, vor 20 Jahren wäre überhaupt niemand auf die Idee gekommen. Mittlerweile, wenn nur zwei Duschen da sind, gehen die Proteste los, weil viel, viel mehr da duschen wollen. Und das kann ich jetzt immer weiter denken. Wie viele Naturräume erschließe ich durch irgendwelche touristischen Anlagen? Also ist das eine Ressource, die ich quasi beliebig benutzen kann? Oder entscheidet man sich, nee, da gelten andere Gesetze als in unserem normalen Konsumdenken. Und da spielt sich ganz vieles ab und da ist dieser Naturraum ein totaler Spiegel unserer Zeit. Für mich ganz entscheidend war so diese ganze Entwicklung um das Riedberger Horn zum Beispiel auch und um den Bayerischen Alpenplan zu erleben, wie dieser große Konflikt im Umweltschutz dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen plötzlich ein neues Bewusstsein dafür bekommen haben. Was bedeutet es denn, wenn man einfach Grenzen von geschützten Naturbestandteilen verschiebt, weil man sagt, da will ich jetzt einen Lift bauen? Oder muss ich mich eben zurückhalten?
Und was ist deine Aufgabe als Bergjournalist in genau dieser Situation, die kommen wird?
Genau dieses Bewusstmachen. Das ist eine riesige gesellschaftliche Diskussion, die wir da führen müssen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, klarzumachen, da bewegen wir uns und durch dein Verhalten bewegst du dich in der einen oder in der anderen Richtung und wir müssen Entscheidungen treffen. Gibt es in einer oder zwei Generationen noch diese Spielräume oder versauen wir diese Spielräume durch unser jetziges Verhalten beispielsweise, um das mal wirklich auf den Punkt zu bringen?
Wir könnten noch sehr viel länger über das Thema diskutieren, aber das war's mit Storyboard für heute. Ihr könnt Georg Beierle und Katharina Kessler hören. Das geht zum Beispiel in Bergauf, Bergab, das Magazin für Bergsteiger. Das kommt im BR Fernsehen sonntags um 6:45. Oder im Rucksackradio. Das ist die Sendung für alpine Frühaufsteher, also wenn man gerne in die Berge geht. Jeden Samstag von 6 bis 8 auf Bayern 2 und dann weiter auf BR Heimat. Und die Alpenüberquerung, die wir am Anfang von Storyboard schon so ein bisschen gehört haben, von Katharina Kessler per Ski durch die Alpen, die gibt es in unserem Podcast Radioreisen. Und die Folge von Katharina findet man, wenn man dort nach Alpenüberquerung sucht. Und weil wir schon bei der Werbung sind, ihr könnt Storyboard natürlich abonnieren in der ARD Audiothek oder beim BR im BR Podcast Center unter br.de/podcast. Zweimal im Monat kommen wir ab jetzt, entweder ich oder mein Kollege Florian Scheirer, den ihr das nächste Mal wieder hören wird. Auf Wiedersehen für heute, sagt Christine Auerbach.
Logfile. Wie unsere Geschichten entstehen. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.